Schon seit mehreren Wochen streiten sich etwa 300 Bischöfe aus dem ganzen Römischen Reich in der Stadt Nicäa nahe Konstantinopel. Es ist das Jahr 325 nach Christus und Kaiser Konstantin hat das Konzil einberufen. Es geht um eine entscheidende Lehrfrage in der Christenheit, nämlich um die Frage, was denn Jesus Christus gewesen sei, ein Gott oder ein Mensch oder gar beides. Sind die drei Personen der Dreieinigkeit, also Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei völlig verschiedene, unabhängige Wesen oder eben ein Gott in wesensgleichen Ausprägungen? Eine schwierige Frage. Und so geht die Diskussion der Bischöfe heftig hin und her. Jeder argumentiert aus seiner Sicht, aber noch nach Wochen kommen sie keinen Schritt weiter. Schließlich wird es dem Kaiser Konstantin zu bunt. Er ist der Kaiser des Römischen Reiches und zugleich Bischof der Bischöfe, also der oberste Chef dieser Konferenz. Was Konstantin sagt, das gilt. Und so nach etwa 10 Wochen ununterbrochener Beratung platzt ihm der Kragen. Er will diese Diskussion endlich abschließen. Denn der 20. Jahrestag seiner Thronbesteigung steht an, da will er Spaß haben, nicht Probleme wälzen. So bittet der Kaiser um Ruhe. Als es mucksmäuschenstill ist, ruft er laut das Ergebnis der Verhandlung in den Saal, sodass es jeder auch in der hintersten Reihe hören kann. Homoousios, die drei Personen des christlichen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sind wesensgleich. Das bedeutet, Jesus Christus ist nicht ein Geschöpf Gottes. Er ist wesenseins mit dem Vater. Er ist Gott. Und da der Kaiser gesprochen hat, unterzeichnen alle Bischöfe gemeinsam das Abschlussdokument. Es ist als Bekenntnis von Nicäa berühmt geworden und gilt auch heute noch als gemeinsames christliches Glaubensbekenntnis aller Christen. Homoousios. Jesus ist wesensgleich mit Gott. Und zugleich war er auch Mensch. Das ist schwierig zu verstehen. Wir wollen versuchen, uns diesem Gedanken etwas zu nähern. Zunächst mal betrachten wir Jesus als Gott, als Gottes wesensgleicher Sohn, als zweite Person der Dreieinigkeit. Wie kommen Menschen dazu, diesen Jesus von Nazareth einfach als Gott zu verstehen? Zunächst einmal bestätigt ja Gott selbst, dass Jesus sein Sohn ist, nämlich bei seiner Taufe im Jordan. Wir lesen in Matthäus 3, Vers 17, und eine Stimme aus dem Himmel sagte über Jesus: Dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Jesus hat zwar nie selbst gesagt, ich bin der Sohn Gottes, aber er sprach sehr oft von Gott als seinem Vater. Es ist unzweideutig, dass er sich so verstand. Als Petrus ihn als Sohn des lebendigen Gottes bezeichnet, da lobt Jesus ihn und sagt, du hast recht, Petrus. Du weißt nicht das, was du da gerade gesagt hast, weil du so schlau bist, sondern weil Gott es dir offenbart hat. Und in der Hirtenrede beschreibt Jesus seine außergewöhnliche Beziehung zu Gott, wenn er da sagt, ich und der Vater sind eins, homoousios. Er ist in seinem Wesen von der gleichen Art wie der Vater. Vielleicht würden wir heute sagen, er hat die gleichen Gene. Es ist übrigens sehr interessant, dass Jesus gerade im Johannesevangelium sehr ausführlich und manchmal und mehrmals sogar von seiner Sohnesbeziehung zu Gott spricht. In Johannes 5, Vers 23 beansprucht er die gleiche Verehrung wie Gott. Denn alle sollen den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und als die Jünger Jesus mal fragen, wo denn sein Vater sei, da sagt Jesus: Schaut mich an. Wenn ihr mich kennt, so kennt ihr auch meinen Vater. Die Jünger haben Jesus ganz klar als Sohn Gottes identifiziert. Denkt an den zweifelnden Thomas, als er den auferstandenen Jesus sieht und dann bekennt, zu Jesus, über Jesus sagt: Mein Herr und mein Gott. Aber nicht nur diese Aussagen weisen darauf hin, dass Jesus Gott ist. Man könnte ja einwenden, naja, behaupten kann ja jemand alles Mögliche, soll Jesus erstmal zeigen, was er so drauf hat. Und tatsächlich hat Jesus das viele, viele Male gezeigt, etwa in seinen Wundertaten, wie er Kranke geheilt hat, als er Stürme auf dem See Genezareth gestillt hat, oder wie er tausenden Leuten zu essen gegeben hat, Brote und Fische, die sich auf wundersame Weise vermehrt haben, oder wie er Wasser in Wein verwandelt hat oder Tote auferweckte. Die Evangelien sind voll von solchen Wundergeschichten. Ist das alles erfunden und erlogen? Oder waren das alles Zaubertricks? Nun, wir wissen, dass die Schreiber der Jesusgeschichten sich sorgfältig Mühe gemacht haben, alles zu recherchieren. Lukas war nicht Schriftsteller von irgendwelchen Fantasy-Romanen, sondern Historiker, der sich redlich bemühte, zuverlässig Berichte zu schreiben. Und Matthäus und Johannes waren ja auch noch Augenzeugen gewesen, die hatten das alles hautnah miterlebt, was er geredet, getan hat. Wer aufmerksam diese Evangelien im Neuen Testament liest, wird zu der Erkenntnis kommen müssen: Ja, es stimmt, Jesus war wirklich Gottes Sohn. Und zugleich war er auch Mensch. Er schwebte nicht als übernatürliche Lichtgestalt vom Himmel herunter, so mit einem Heiligenschein umgeben. Das wird vielleicht sein, wenn er wiederkommen wird, in Pracht und Herrlichkeit, aber nicht damals in Bethlehem. Jesus wurde als kleines, hilfloses Baby in einem Verschlag für die Schafe und Ziegen geboren. Ein schreiender kleiner Fratz, wie Millionen andere Neugeborene auf dieser Welt auch. Nichts hat ihn damals von den anderen Säuglingen unterschieden. Er hatte keine besonders schöne Haut, vielleicht eine krumme Nase, sah eben aus wie ein normales Baby. Er nervte nachts seine Eltern Maria und Josef und ließ sie nicht schlafen. Er machte ihn die Windeln und bald fing er an zu krabbeln und die ersten Worte zu lallen. Gar nichts Außergewöhnliches. Er wuchs heran, ging in die Schule, auch mit seinen Eltern in den jüdischen Gottesdienst. Vielleicht interessierte er sich für die Arbeit seines Vaters Josef und half in der Zimmermannswerkstatt aus. Er sägte und hämmerte und schlug Nägel in die gezimmerten Särge. Als Teenager kam er dann in die Pubertät, brachte seine Eltern zur Verzweiflung, als er auf dem Weg nach Jerusalem ausbüchste und sich selbstständig machte. Ein ganz normaler Junge. Gut, vielleicht war er ein bisschen intelligenter als seine Klassenkameraden. Er hat ja als 12-Jähriger immerhin in der Synagoge mit Rabbinern und Gelehrten in einem Tempel diskutiert. Also vielleicht war er ein hochbegabter Schüler, aber eben ein ganz normales Menschenkind. Er kannte menschliche Regungen und Gefühle, wurde müde nach einem anstrengenden Tag, sodass er sogar bei einer Bootsfahrt über den See Genezareth im Boot einschlief. War tief traurig, als sein Freund Lazarus gestorben war. An dessen Grab hat Jesus bitterlich geweint. Übrigens, das Elend der Menschen mit irgendeiner Not, das hat Jesus immer ganz besonders berührt. Da war er sehr zart beseitet und feinfühlig. Er litt darunter, Menschen mit Krankheiten und Behinderungen leiden zu sehen. Das schlug ihm richtig auf den Magen und er fühlte darüber einen ganz großen seelischen Schmerz. Und auf der anderen Seite konnte er aber auch ganz richtig wütend werden. Dann nämlich, wenn die Leute Gott für ihre Zwecke missbrauchten. So hat er die Händler und Geldwechsler am Tempel zornig vertrieben. Jesus kannte auch Angst und Entsetzen. Im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Gefangennahme, hat er Blut und Wasser geschwitzt bei dem Gedanken an sein grausiges Leiden und Sterben. Er zitterte, war innerlich ganz verzagt und bedrückt, und als er am Kreuz hing, hat er die tiefste Einsamkeit, die ein Mensch fühlen kann, gespürt. Eben die Verlassenheit von seinen Freunden, aber auch die Verlassenheit von seinem himmlischen Vater. Wir sehen, Jesus war durch und durch Mensch, mit allen Empfindungen, die wir auch alle haben und kennen, mit allen Bedürfnissen. Er war einmal durch und durch Gott, ganz und gar mit allen Wesenszügen eines Gottes, mit allen Befähigungen und Vollmachten eines Gottes, mit allen Attributen, die einen Gott zu einem Gott machen, und zwar nicht von irgendeinem Gott, sondern von dem höchsten Gott, dem einzigen, wahren und allmächtigen und ewigen Gott. Als der Engel der Maria die Geburt von Jesus ankündigt, hat er zu ihr gesagt, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Jesus war aber auch durch und durch Mensch, ganz und gar. Mit allen Emotionen und Regungen und Trieben und Leidenschaften eines Menschen. Er kannte alles, jedes Gefühl, jede Versuchung, jeden Schmerz. Homoousios, wahrer Gott und wahrer Mensch. Das macht Jesus Christus einzigartig und unvergleichlich. Aber damit sind wir jetzt noch nicht fertig. Denn nun kommen eigentlich die schwierigen Fragen, wenn wir das glauben wollen. Wir sehen die Welt mit ihrer Unvollkommenheit, mit ihrer Grausamkeit, mit dem Leiden der Menschen, mit dem Bösen, das guten Menschen widerfährt. Wir sehen Unglück und erleben Schicksalsschläge, stöhnen unter der Last von Krankheiten, unter den Folgen von Unfällen, Katastrophen und Behinderungen. Wir blicken in die Abgründe dieser Welt mit den Bösartigkeiten und Gemeinheiten, die Menschen sich gegenseitig zufügen können. Wir seufzen über die tausenden schlechten Nachrichten, die Tag für Tag an unser Ohr dringen oder die wir im Fernsehen oder im Internet zu sehen bekommen. Es sind solche Situationen, wo uns schwarz vor Augen wird und wo wir dann auch fragen, wo ist denn da Gott? Wo ist denn da Jesus in all diesem Chaos? Und wenn er tatsächlich lebendig und auferstanden ist, warum greift er nicht ein? Weshalb zeigt er da nicht auch Mitgefühl und behebt die Nöte dieser Welt? Kann ein Gott so hartherzig sein? Ist er gegenüber diesem ganzen Schlamassel ohnmächtig? Und muss er tatenlos zusehen, wie diese Welt den Bach untergeht? Oder sind wir ihm total gleichgültig? Lässt er uns einfach machen, ohne sich zu kümmern? Was ist das nur für ein Gott? Wenn wir in diese Welt schauen, so wird Jesus Christus doch von vielen Menschen als guter Mensch akzeptiert. Selbst gottlose Leute geben oft zu, dass er ein außergewöhnlicher Mensch gewesen ist. Er habe sicher viel Gutes getan, war ein barmherziger Typ, der sich den Menschen in Not zuwandte, ein Muster der Nächstenliebe und sicher auch ein Vorbild in der Moral und Integrität. Seine Bergpredigt ist als Dokument für ein beispielloses Leben vielfach anerkannt, bis in die höchste Politik sogar. Die Leute bezweifeln gar nicht, dass Jesus ein mustergültiger Mensch war, dem man auch nacheifern sollte. Das ist hier nicht die Frage. Der eigentliche Zweifel besteht darin, die Göttlichkeit von Jesus anzunehmen. Zu glauben, dass er zugleich auch Gott gewesen ist. Das macht den Leuten zu schaffen. Wie also ist das zu verstehen? Wie können wir mit dieser Sache zurechtkommen? Nun, um da vielleicht eine Ahnung zu bekommen, wie es sich verhält, müssen wir den großen Theologen Paulus befragen. Der war jedenfalls für mich in dieser Frage sehr erhellend. Und ich lese nochmal so ein paar Verse aus dem Philipperbrief. Wir haben ihn vorhin schon von Elsana mit ihrer Mutter gehört, in zwei Sprachen. Lies nochmal. Er, Jesus, war Gott in allem gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, den Verbrechertod am Kreuz. Nun, ich verstehe diesen Text so. Jesus war, bevor er Mensch wurde, zunächst bei seinem Vater im Himmel. Er war bei Gott in allen, mit allen Rechten, mit allen Befähigungen seines Vaters, genauso ausgestattet. Und dann kam er als Königssohn, ist er als Königssohn Mensch geworden, um diese Welt zu retten. Diese gefallene Schöpfung, die sich von Gott abgekehrt hat und dem Abgrund entgegengeht. Diese Welt, die ohne göttliche Rettungsaktion unweigerlich verloren geht. Aber wie hat er das gemacht? Jesus kam eben nicht als Gott auf die Erde. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. So habe ich es ja vorher angedeutet. Hat er nun seine Gottheit ganz und gar aufgegeben? Eine schwierige Frage. Als ich darüber nachdachte, kam mir ein Beispiel aus dem Alltag in den Sinn, das mich auf die Spur brachte. Kennt ihr ein Korsett? Wisst ihr, was ein Korsett ist, das man so umschnallt um den Körper? So besonders, wenn man vielleicht Rückenleiden hat oder so, ja, oder irgendwie Rippenbrüche oder so, dann schnallt man sich so ein Gestell um. Früher haben das alle Frauen, getragen. Die wollten dann eine bestimmte Schlankheit zeigen, die wollten eine gute Figur machen. Es war sehr eng um die Taille, wenn die Frauen etwas fülliger waren. Und da mussten sie oft nach Luft schnappen und jede ihrer Bewegungen war schmerzhaft und qualvoll. Heute wird das so ein Korsett vom Arzt verordnet, aus gesundheitlichen Gründen, um den Rücken zu stützen oder vielleicht ein bisschen gerader zu machen. Meistens ist es aus festem Material. Es wird um den ganzen Brustkorb und Rücken geschnallt. Und manche müssen das den ganzen Tag übertragen. Das behindert und es schränkt auch die sportliche Bewegung ziemlich ein. Das Bücken ist fast unmöglich. Und je nachdem, wie stark man das festklemmt, zurrt, drückt es und ist eine unbequeme Last. Könnte es sein, dass Jesus sich bei seiner Menschwerdung so eine Art Korsett umgeschnallt hat, das ihn beschränkt, dass er sich als Gott selbst begrenzte in seinem Tun und Handeln als Gott? Es ist ja nicht so, als habe Jesus überhaupt nichts Göttliches getan. Ne? Er heilte ja immerhin ganz schön viele Menschen, vollbrachte auch etliche Wunder, 35 davon sind im Neuen Testament überliefert. Ist ja schon was. Also so ganz tatenlos war er nicht. Und wahrscheinlich ist das, was wir durch die Bibel kennen, ja auch nur ein Ausschnitt aus seinem Wirken. Trotzdem spricht Jesus immer von Zeichen und Wundern. Er hat solche göttlichen Machterweise nur ab und zu getan. Nicht immer, nicht automatisch, nicht bei jedem, nicht in jeder bedrohlichen Situation. Ein Korsettträger ist auch nicht völlig bewegungslos. Er kann schon gehen, auch seine Arme bewegen, etwas tun, aber eben eingeschränkt, nicht in vollem Umfang. Jesus wollte durch diese Wunder hinweisen auf die Gottesherrschaft, die durch ihn zweifellos, aber zeichenhaft angebrochen war. Mit Jesus, das war der Plan Gottes, wurde eben das Böse nicht schlagartig und schwuppdiwupp vollkommen ausgelöscht. Nicht jede Not beseitigt. Das Werk von Jesus bestand in erster Linie darin, die Menschen zu retten, sie zur Umkehr zu Gott zu rufen, sie bereit zu machen für die Ewigkeit, sie für Gott annehmbar zu machen, dass sie dann auch in diese vollkommene Gottesherrschaft eintreten können. Die machtvollen Wunder waren nur Zeichen von ihm, darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Gottesherrschaft gibt und dass er Jesus wirklich der Gesandte Gottes ist, dass er von Gott bevollmächtigt ist, dieses Rettungswerk auszuführen. Und als Jesus dann dieses Werk vollbracht hat durch Kreuz und Auferstehung, ist er dann wieder zurück in die Welt Gottes gekehrt, als Gottes Königssohn, wieder eingesetzt mit allen Rechten und Pflichten. Aber auch heute übt er seine Gottheit weiterhin nicht umfassend, sondern immer noch zeichenhaft aus. Die Rettung geht weiter, vom Himmel aus. Weil es noch so viele Milliarden Menschen gibt, die er retten möchte, die er liebt, die er nicht preisgeben will. Also an diesem Zustand der Beschränkung Jesu hat sich nicht allzu viel geändert. Er ist nur wieder in den alleinigen Zustand seiner Göttlichkeit gekehrt, nicht mehr als Mensch, sondern nur noch Gott. Aber er schränkt sich freiwillig ein, bis Gott, der Vater, das Signal gibt, eine neue Welt vollkommen zu schaffen und seine Herrschaft für alle sichtbar aufzurichten. Mit all denen dann, die gerettet sind und die Jesus Christus als Retter und Erlöser angenommen haben, die an ihn glauben und ihn als Herrn ihres Lebens bekennen, die alle sind dann dabei. Wir können also heute als Christen viel und gern und eindringlich Jesus bitten, solche göttlichen Wunder zu tun. Und er wird es weiterhin tun als Zeichen, immer und immer wieder. Wir können für Kranke um Heilung beten und Jesus wird Kranke heilen. Nicht alle und nicht jeden, aber doch viele. Wir können für okkult Belastete und Suchtkranke um Befreiung beten und Jesus wird auch solche gequälten und an Zwänge gebundenen Leute befreien. Einige sofort und schlagartig und andere durch einen längeren Befreiungs- und Therapieverlauf. Wir können für Menschen beten, die durch irgendein Unglück oder einen Schicksalsschlag in den finanziellen Ruin gestürzt worden sind. Und Jesus wird eine Lösung und eine plötzliche Hilfe auftun. Zeichenhaft. Nicht für alle in der gleichen Art und Weise. Vielleicht anders, als wir uns das vorstellen. Vielleicht in einem längeren Prozess. Am Schluss sage ich euch, was mir das bedeutet, dieses Homoousios, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist und war. Dass Jesus wahrer Gott war und ist, bedeutet für mich, er ist allmächtig. Ihm ist nichts unmöglich, absolut nichts, er kann alles. In Epheser 3, Vers 20 steht, Gott kann unendlich viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Das glaube ich, dass er alles tun kann. Ob er nun dazu selbst die Initiative ergreift oder uns Menschen als Werkzeuge gebraucht, ganz egal. Er kann die Nöte dieser Welt beheben, weil er Gott ist. Ich habe an seinen Fähigkeiten absolut keine Zweifel. Das ist für mich gar keine Frage. Ich habe eher manchmal Schwierigkeiten, weil er entweder zu lange braucht, bis sich was ändert, oder dass er sich aus irgendwelchen Gründen auch immer in seinem Handeln beschränkt und dann die Sache einfach so belässt, wie sie ist. Das zu ertragen ist für mich dann ganz schön schwer. In dieser Situation hilft mir der Gedanke, dass er auch Mensch ist. Er war ja durch und durch Mensch, genauso wie ich. Naja, ich kann mich ja nicht wirklich mit ihm vergleichen. Jesus war Mensch, aber doch ohne Sünde. Das macht den großen Unterschied. Und trotzdem tröstet mich dieser Gedanke, Jesus kennt mich, meine Regungen, meine Gefühle, mein Herz. Die Versuchungen, denen ich oft viel zu sehr nachgebe, meine innersten Gedanken, die mich umtreiben, meine Ängste und Sorgen, meine Wut und meine Verstimmung, all das kennt Jesus. Hat er selbst erlebt, weil er Mensch war. Er kann mich verstehen, kann mitfühlen, sich in meine Lage hineinversetzen, besonders dann, wenn es mir schlecht geht. Und weil er auferstanden und lebendig ist, glaube ich, dass er mir nahe kommt, auch wenn ich ihn nicht sehe. Selbst wenn er schweigt. Manchmal ist es auch besser, wenn er mich nicht gleich so vollquatscht, ne? Sondern mir einfach das Gefühl gibt, du Rainer, ich bin da, ich bin neben dir. Ich bin sogar in dir. Das ist ein großer Trost. Der Herr selbst redet nicht von oben herab mit erhobenem Zeigefinger zu mir, sondern als einer, der das Leid selbst durchgemacht hat. Er kümmert sich um mich als einer, der mich versteht und der nachempfinden kann, wie es mir geht. Und der mich darum auch ermutigen kann, nach vorne zu schauen und nicht zu verzweifeln. Ich finde ihn deshalb einzigartig und unvergleichlich, diesen Gott Jesus Christus, der zugleich der Mensch Jesus von Nazareth war. Über ihn kann ich wirklich nur staunen. Amen. Zu diesem Jesus können wir immer kommen, und das wollen wir in dem nächsten Lied bekennen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und dabei werden wir dann auch die Kollekte einsammeln.
Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hände her. Und ich kann so zu dir kommen, wie ich bin. Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Ich muss nicht mehr ehrlich sein vor dir.